Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Mein Gast ist heute Saskia Schlemmer, auch bekannt als die Scheidungsanwältin. Und wir sprechen über dieses wahnsinnig wichtige Thema, was vielleicht viele Menschen auch lange verdrängen, aber genauso wenig ignorieren dürfen wie das Thema Altersvorsorge. Denn was ist, wenn die Ehe doch nicht hält und man sich irgendwann scheiden lassen möchte? Wir sprechen also darüber, wie unromantisch Eheverträge wirklich sind und auch, wann ihr sie braucht oder wenn es vielleicht sogar besser ist, keinen Ehevertrag zu haben. Also viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Saskia, schön, dass du da bist bei uns im Podcast.
Ich freue mich sehr, heute hier zu sein bei dir.
Du behandelst ja ein Thema, was ja eigentlich schon sehr wichtig ist, sehr emotional ist. Trotzdem hast du als Scheidungsanwältin auch auf Instagram, zeigst du das ganze Thema mit viel Humor auch. Wie bist du dazu gekommen, überhaupt Scheidungsanwältin zu werden? Was hat dich dazu motiviert?
Also die Long Story, die würde den Podcast sprengen, aber für mich war schon immer klar, wenn ich Anwältin werde, dann werde ich auf jeden Fall Scheidungsanwältin. Das war für mich nie, keine Option. Also das habe ich mir ja relativ früh in meinem Jurastudium so vorgenommen. Und es ist tatsächlich mein Plan B gewesen, aber dieser Plan B ist, wie gesagt, wenn ich Anwältin werde, dann Scheidungsanwältin, so ist es auch gekommen. Ich wollte ursprünglich mal in den Staatsdienst und ich würde sagen, es hätte gar nicht besser kommen können, weil es genau das ist, was ich liebe. Ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich liebe es, nicht nur, ja, trocken juristisch zu arbeiten, sondern wirklich mit dem Menschen. Und das musst du im Familienrecht. Du musst einfach empathisch sein. Du musst ein richtig gutes Team sein. Du kannst für den Einzelnen unglaublich viel bewegen. Das ist auch das, was ich ja so toll an meinem Beruf finde, dass ich für den Einzelnen jeden Tag irgendwie in die Welt ein bisschen oder ein Stückchen besser machen kann. Und es ist natürlich nicht nur schön, weil am Ende eine Scheidung hat immer einen Neuanfang, aber auch natürlich ein Ende. Und für viele ist dieses Thema hoch emotional, natürlich. Und man sagt auch oft, nur der Tod ist schlimmer. Aber du merkst diesen Prozess, du merkst einfach, wie die Menschen sich beispielsweise auch in der Zeit, wo man zusammenarbeitet, wo man durch diesen Prozess durchgeht, sich verändern und wie die auch teilweise aufblühen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ja, und du bist einfach wirklich mitten im Leben. Ich hätte nie was machen können, was irgendwie nur, wo ich im Büro gesessen hätte und keinen Menschenkontakt gehabt hätte, sondern ich brauche die echten Geschichten aus dem Leben.
Mhm. Und wie reagieren denn, jetzt sage ich mal, deine Follower auch oder Menschen, die dich auf Instagram das erste Mal sehen, auf dich, wenn du auch das Thema Humor damit reinbringst? Weil die Scheidung, wie du sagst, ja sozusagen nur noch der Tod ist schlimmer. Wie sind da die Reaktionen?
Teilweise, glaube ich, ist es unpassend. So würden es manche noch nach wie vor betiteln. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ich bekomme auch oft Kommentare, dass ich eben mit dem Unglück anderer Menschen das Geld verdiene und darüber mich dann lustig mache und dass das eben ja pietätslos wäre. Ich glaube aber, dass Humor in unserem Leben ganz, ganz wichtig ist. Wenn wir keinen Humor haben, wäre unser Leben so unfassbar trist. Und auch in diesen wirklich schlimmen Situationen. Ich meine, da sind ja Schicksale hinter, wo ich auch abends im Bett liege und denke, boah, ich möchte auf gar keinen Fall tauschen, ja. Mhm. Bin so dankbar für meine Position gerade. Aber trotzdem ist ja auch in diesem Leben, ist wichtig einfach, dass man ein bisschen Humor mit reinbringt. So, und die Sachen, die ich auf Instagram mache, die sind natürlich auch teilweise überspitzt, aber wir haben ein unfassbar trockenes Thema. Also meine Mission ist es ja, dieses Wissen, was du im Falle einer Scheidung brauchst, an den Menschen zu bringen, wenn er gar nicht an Scheidung denkt. Das ist schon komplex und schwierig, weil ganz ehrlich, es ist jetzt nicht das Thema, womit sich jeder freiwillig auseinandersetzen würde. So, sondern es ist unangenehm, es ist negativ belastet, es ist jetzt auch nicht super eingängig, es ist auch schwierig und da glaube ich, brauchst du einfach ja auch eine lustige Art, um dich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen. Und deswegen, ja, es gibt immer Leute, die irgendwas doof finden.
Das erinnert mich so ein bisschen an das Thema Altersvorsorge. Mhm. Will sich auch niemand damit beschäftigen, erst dann, wenn es sozusagen ja sehr spät ist. Was sind denn so die klassischen Klientinnen, die zu dir kommen? Oder betreust du nur Klientinnen oder hast du auch Männer?
Ich habe tatsächlich noch Mandanten.
Ach, Mandantinnen.
Genau, Mandanten habe ich noch. Männliche Mandanten. Mittlerweile, ich glaube so seit 1,5 Jahren, sind alle neuen Mandanten nur noch Mandantinnen tatsächlich, also nur noch Frauen. Unsere Quote hat sich doch schon stark zu unserem Geschlecht gekippt, ist sie dahin gekippt. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich mir auch, grundsätzlich bin Anwältin, ich bin Interessenvertreterin, ja. Ich kämpfe immer für meinen Mandanten oder ich gucke immer, dass das beste Ergebnis für meinen Mandanten oder für meine Mandantin rauskommt, so. Und ich sehe schon dahinter immer den Mensch. Also natürlich bin ich sehr weiblich ausgerichtet auf Instagram. Da stehe ich auch total hinter. Ich bin einfach ein Girls Girl. Ja, ich will, dass Frauen ihre Rechte kennen. Ich will, dass Frauen für sich einstehen. Das ist meine Message. Aber es heißt nicht, dass ich sagen würde, zumindest zum Stand heute, ich würde gar nicht mit Männern zusammenarbeiten. Mhm. Das mache ich nicht. Und die Mandanten, die ich auch noch habe, die sind auch ganz, ganz toll. Ich habe auch gerade, als ich hier bei dir angekommen bin, noch mit einem telefoniert. Der hat dann auch zum Schluss gesagt, ja, und Frau Stemmer, wie geht's Ihnen sonst? Ich kann jetzt nicht quatschen, ich bin schon viel zu spät. Also es sind tolle Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Aber jetzt ist heute die Frau dann eher diejenige, die auf mich zukommt. Natürlich durch Instagram.
Das vorhin erzählt, du erlebst auch so eine Transformation während des gesamten Prozesses. Kannst du das mal beschreiben, was du da so erlebst, was du da siehst?
Ja, also wenn jemand zu mir kommt zum Erstgespräch, also du bist wirklich in der Situation, du hast dich gerade getrennt, du hast gerade rausgefunden, dass du betrogen wurdest, du hast endlich den Entschluss gefasst, dass du dich trennen willst, dann sind die Menschen, ich will nicht sagen an einem Tiefpunkt, ja, aber einfach an einem Punkt, wo sie wirklich an die Hand genommen werden müssen. Und du erfährst auch in diesen Erstgesprächen, so sage ich es immer, viel, viel mehr über den Menschen, als wahrscheinlich die meisten andere im Freundeskreis über diesen Menschen wissen. Weil auch da, das merke ich auch immer wieder, ist ein super großes Mitteilungsbedürfnis. Ja, dass man erstmal, auch natürlich müsste ich es juristisch sortieren oder sortieren, was ist juristisch relevant. Aber trotzdem, du erzählst natürlich deine ganze Geschichte. Und das ist so immer super berührend. Also ich kann mich, glaube ich, kann keine Geschichte erinnern, wo ich gedacht habe, ach, das langweilt mich jetzt aber. Sondern wirklich jede einzelne Geschichte mit ihren individuellen Facetten, mit dem, was man erlebt hat, ist berührend. Ja, ich hatte jetzt irgendwie in diesem Jahr tatsächlich das dritte Erstgespräch, wo Frauen tatsächlich alle von ihrem Ehemann im ersten Ehejahr betrogen wurden. Das ist natürlich schon etwas, wo man auch so sich fragt, wie kann das sein? Ja, man entgeht diesen Schritt, dann teilweise war man sogar in einer Kinderwunschbehandlung. Auch das erlebt man und dann gleichzeitig erlebt man so eine Enttäuschung. Und wie gesagt, das dritte Mal, wo ich mir denke, was ist hier los? Ne, wir haben noch, das Jahr ist noch nicht vorbei. Und auf der anderen Seite dann aber auch eben, ja, so diese, der Mut, dass man sagt, so, ich will das jetzt aber angehen, ich will jetzt auch für mich einstehen und deswegen will ich auch sie als meine Anwältin haben. Und da merkt man dann schon immer dieses Bewusstsein für sich loszugehen. Und das ist schön, die Menschen dann darauf oder auf diesem Weg zu begleiten. Und ich sage immer, eine Scheidung, es sind Hoch und Tiefs, ja. Also es wird niemals nur in eine Richtung gehen. Man hat Teilerfolge, ja. Es gibt Schreiben, wenn man zum Beispiel mit der Gegenseite kommuniziert, die holen einen emotional nochmal so runter, man ist am Boden und irgendwann steht man aber dann da beim Scheidungstermin und es ist geschafft. Mhm. Ja, und dann siehst du einfach die Transformation. Ich habe auch keine, die gesagt hat, oder auch keinen, ich hätte es anders gewollt, ja. Also auch wenn man vielleicht mal am ersten Tag da saß und verlassen wurde, sagt zum Zeitpunkt der Scheidung, so habe ich nur erlebt, keiner, lieber wäre ich jetzt doch nicht geschieden.
Hast du schon mal erlebt, dass sich Paare wieder umentschieden haben?
Mhm. Aber da kam es dann bei mir nicht zum Scheidungstermin. Also Versöhnung ja, in dem Prozess, das habe ich miterlebt, auch Scheidungsantrag schon gestellt und dann versöhnt. Aber danach habe ich es noch nicht selbst mitbekommen. Nee, also es wurde mir zumindest nicht berichtet.
Man denkt sich ja, wenn man in einer Beziehung ist, wenn man in einer Ehe ist, man ist glücklich. Die wenigsten denken dann ja an Scheidung.
Mhm.
Und man denkt sich vielleicht auch, naja, wenn mal was passiert, wir verstehen uns ja gut, das wird ja schon irgendwie gut gehen.
Mhm.
Wie ist deine Erfahrung dazu?
Ich kann immer nur für mich sprechen. Und ich kann sagen, auch bei einer einvernehmlichen Scheidung, also du beschreibst ja gerade das Ideal, ja, man setzt sich hin, man sagt, hör mal zu, wir gehen auseinander, wir haben jetzt hier ein paar Sachen zu regeln, das machen wir jetzt mal und dann gehen wir beide unseren neuen Lebensweg, ja, so das Ideal. Da merke ich in der Realität, das erlebe ich nicht, ja, auch wenn ich prinzipiell Eheleute habe, die sagen, wir möchten eine gute Lösung finden, ist der Weg bis zu dieser guten Lösung trotzdem nicht immer einvernehmlich. Ja, das muss man einfach so sagen. Und in meinem Alltag erlebe ich, dass die Leute streiten, dass sie sich eben wirklich nichts gönnen teilweise. Ne? Nicht immer, aber das ist schon der überwiegende Teil. Und dass es schwierig ist, dass blockiert wird. Und wo ich sage, du heiratest niemals den Menschen, von dem du dich scheiden lässt. Das muss dir einfach klar sein. Und ich finde auch alles andere ist naiv. Ja, am Ende sind wir ja alle Menschen. Und wenn nicht mehr dieses Gefühl zu dem anderen da ist, dann liegt es, glaube ich, auch in der Natur der Sache, dass du dem eben nicht das Allerbeste gönnst, sondern dass du vielleicht dich an erster Stelle siehst. So. Und dann kommt es eben dazu, dass du, letzten Endes um jeden Euro streitest. Ich habe jetzt auch eine Auseinandersetzung, da sind wir schon ganz lange dran, also Zugewinnausgleich. Dann wird gerechnet und wenn zwei Anwälte rechnen, gibt es immer unterschiedliche Ergebnisse. Das ist einfach so. Dann kann man das Anfangsvermögen, was da war, beweisen oder eben nicht. Welche Kosten sind ein Abzug dann nochmal zu bringen oder bei welchen Bewertungen ist man sich nicht einig? Und es geht jetzt wirklich schon so lange und ich dachte eigentlich schon, wir hätten irgendwie eine Lösung gefunden und jetzt wird quasi nochmal das Ganze wieder von vorne aufgerollt. Ja, und da geht es eigentlich nur ums Prinzip, muss man ehrlicherweise sagen. Es geht gerade ums Prinzip, dass einer Recht haben möchte. So, und das ist natürlich dann auch die Frage, wenn du schon diesen Schritt oder diesen Prozess lange mitgegangen bist, kann man natürlich immer sagen, ja, der Klügere gibt nach. Aber in einer Dynamik, die im Familienrecht eben ist, gibt halt nicht immer jemand nach. So darf man, damit darf man nicht rechnen. Und deswegen erlebe ich auf jeden Fall, dass das gefährlich ist, so zu denken.
Was ist denn der perfekte Moment, um das Thema Ehevertrag überhaupt auf den Tisch zu bringen? Ich stelle mir vor, dass man einen super romantischen Heiratsantrag, man ist total glücklich. Wann sollte man sagen, so Schatz, ich will übrigens einen Ehevertrag?
Ich sag immer, auf jeden Fall, wenn ihr das erstmal über Hochzeit sprecht, auch darüber sprechen. Also das, viele sagen, ich würde heute nur noch heiraten mit Ehevertrag. Das sagen mir immer diejenigen, die schon eine Scheidung durchhaben. Auch da vielleicht eine kleine Anekdote zu. Ich war mal auf der Hochzeitsmesse in Köln und habe da Vorträge gehalten. Und ich muss sagen, ich habe mich da sehr unwohl gefühlt, weil ich war da jetzt nicht wirklich so diejenige, von der man gerne was hören wollte, was du ja auch gerade vielleicht mal anklingen lassen hast. Man denkt ja selber nicht, dass das Ei auch einen trifft. Und hinterher habe ich mich auch mit ein paar Frauen unterhalten und diejenigen, die da waren, weil sie das zweite Mal geheiratet haben, die haben alle gesagt, ja, ich weiß, Ehevertrag ist total super und ich würde auch nie wieder ohne heiraten. Und da fand ich das irgendwie sehr bezeichnend, dass die Erfahrung gemacht haben, genau wissen, was eben auf einen zukommen kann. So. Und ich glaube, heute in einer Welt, wo wir so viel aufgeklärter sind, ja, auch im Hinblick auf Finanzen, ich meine, da weißt du ja, was man da bewirkt hat, auch in der letzten Zeit. Da ist einfach auch ein größeres Bewusstsein geworden. Zum Beispiel habe ich auch bei mir in den Beratungen immer die Frauen sitzen, die sagen, ich möchte auf jeden Fall, dass mein Mann meine Altersvorsorge weiterzahlt, wenn ich im Beruf aussteige. Ja, also dieses Bewusstsein, würde ich sagen, da ist schon ein Shift, zumindest in unserer Bubble, hat funktioniert. So, und deswegen glaube ich, wenn du mit deinem Partner sprichst, ich sage ja auch, du musst beim ersten Date über Kinder sprechen, ja, weil ganz ehrlich, du hast gar keine Zeit zu verlieren. Mach es bitte einfach. leg die Karten auf den Tisch. Wenn er dich nicht will, dann geh bitte weiter. So, und deswegen, auch wenn ihr über Hochzeit sprecht, sprecht über Absicherung. Ja, was erwarte ich? Was heißt Ehe für mich? Wieso will ich einen Ehevertrag haben? Da gibt's ja auch ganz unterschiedliche Motivationen. Und deswegen würde ich sagen, so früh wie möglich.
Ist es dann irgendwann mal zu spät für den Ehevertrag?
Nee, zu spät ist es nicht. Du kannst immer einen Ehevertrag auch noch in der Ehe nachholen, wenn du keinen hast. Du kannst den Ehevertrag auch, wenn du einen hast, ändern. Ich sag mal so, bei der Änderung, auch da habe ich einige Eheverträge gerade auf dem Tisch, die eigentlich geändert werden sollen. Weil man eben sagt, boah, ich war damals viel zu naiv, ich habe das unterschrieben, wusste gar nicht, was das bedeutete, oder die Schwiegermutter hat Druck gemacht. Ja, auch das, familiär wird auch Druck ausgeübt und man dann irgendwann erkennt, dass das doch nicht so fair ist, ja, und den Ehevertrag dann geändert haben will, dann brauche ich natürlich den anderen. Den brauche ich auch am Anfang, ja, wenn ich heirate. Du brauchst immer beide, die zustimmen und hinterher ihre Unterschrift beim Notar drunter setzen oder bei der Notarin. Aber wenn ich schon mal ein Dokument habe und dann hinterher sage, ach nee, eigentlich will ich den doch nicht mehr, ich möchte den jetzt geändert haben und der andere stellt sich quer, dann sitzt du da.
Gibt es denn irgendwelche Fälle, wo du Frauen raten würdest, dass es vielleicht besser ist, keinen Ehevertrag zu haben?
Ganz klar. Ich bin Team Ehevertrag und ich sage, jede Frau sollte einen Ehevertrag haben. Aber den Ehevertrag, den ich ja vor meinen Augen habe, ist ja auch ein spezieller Ehevertrag. Und wir haben in der Vertragsvielfalt, oder wir haben eine große Vertragsvielfalt. So. Und wenn du beispielsweise jemand bist, der zu Hause ist, der sich um die Kinder kümmert, und du hast dann einen Ehevertrag, der viele deiner Rechte ausschließt, ja, dann sage ich ganz klar, dann wäre es besser gewesen, du hättest keinen gehabt, ja, ganz, ganz klar. Genauso, ja, um es platt zu sagen, wenn du jetzt selber nicht vermögend bist, der andere aber vermögend ist, würdest du, wenn du einen Ehevertrag entsprechend hast, der das Vermögen des anderen schützt, davon nicht profitieren. Aus der Sicht ist dann auch kein Ehevertrag besser.
Mhm.
Weil wir haben ja gesetzliche Regelungen, die eben, oder der Gesetzgeber möchte, dass Eheleute im Falle einer Scheidung mehr oder weniger gleichgestellt sind. Ja, das ist der Grundgedanke, weil ich ja eben aus einer Zeit komme, wo ich auch das Hausfrauenmodell hatte, wo man sagt, ne, beide sollen gleich an der Ehe partizipieren, weil die Ehe wird schon so verstanden, dass man ein Team ist. So. Und dieser Grundgedanke, partizipieren, auch an dem, was der andere erwirtschaftet, der ist einfach da. Und ja, da gibt es durchaus Fälle, dass man dann sagt, nee, keiner wäre besser.
Was ist denn das, ich sag jetzt mal, Kurioseste, was du jemals in einen Ehevertrag reingeschrieben hast? Weil ich habe zum Beispiel eine Freundin und die hat tatsächlich pro Kind eine bestimmte Summe im Ehevertrag stehen, die sie bekommt im Falle einer Scheidung. Das heißt, pro Kind wird sie mit einer bestimmten Summe ausgezahlt.
Ja. Das ist nichts Ungewöhnliches, das ist typisch.
Mhm.
Ja, hatte ich gestern tatsächlich genauso einen Ehevertrag auf dem Tisch, pro Kind eine Summe, die festgelegt wurde. Es wurde vorher der Zugewinn ausgeschlossen. Das wird oft gemacht, wenn beispielsweise große Vermögen da sind. Und ich möchte eben nicht, dass der andere daran partizipiert. Du hast mich ja auch gerade gefragt, wann brauche ich keinen Ehevertrag? Stell dir vor, du hast jetzt irgendwie 20 Millionen. Und man heiratet und dann entstehen aus diesen 20 Millionen plötzlich 30 Millionen, weil man gut investiert hat. Ja, dann würdest du eben von diesem erwirtschafteten Zugewinn durch eine Ehe ohne Ehevertrag oder durch keinen individuellen Ehevertrag profitieren. So. Und wenn das ausgeschlossen wird, profitierst du eben nicht von dieser Wertsteigerung. Und dafür gibt es dann Kompensation, weil man zum Beispiel sagt, okay, wir schließen jetzt hier den Zugewinn aus und trotzdem leben wir aber mehr oder weniger ein klassisches Hausfrauenmodell oder der andere geht in seiner Erwerbsbiografie ein Stück weit zurück oder schränkt es ein, dann brauche ich da, empfehle ich auch immer, einen Ausgleich dafür, dass ich auf diesen Anspruch, den die Ehe ja mit sich bringt, verzichte. Das ist ja der Wert. Überleg dir das mal, ne? Du kannst ihn ja auch gar nicht beziffern heute, weil wir wissen ja nicht, was daraus gekommen wäre. Ich werde auch dann aufgewacht, ja, soll ich den dann unterschreiben oder nicht? Und in einem Fall beispielsweise, wenn kein Ehevertrag existiert, man schon verheiratet ist und da Vermögen da ist und man würde den Ehevertrag nicht unterschreiben, ja, der das ausschließt, dann ist man besser gestellt, ja? Aber wenn natürlich hinterher aus diesen 20 Millionen, weil sie verzockt werden, nichts mehr da ist, wäre man dann vielleicht mit so einer Ausgleichszahlung besser gefahren. Ja, das ist natürlich auch immer Lebenslotterie. Aber das ist ganz, ganz typisch.
Mhm.
Aber vielleicht auch nochmal da ganz wichtig, was ich immer auch meinen Mandanten sage. Du musst dir immer vorstellen, Ehescheidung, und ich habe ja unterschiedliche Ausgleichsmechanismen durch das Gesetz. Zugewinnausgleich, Unterhalt, Versorgungsausgleich, so. Und wenn ich jetzt beispielsweise das vereinbare, ja, je Kind, gibt es dann im Falle der Scheidung, also ab rechtskräftiger Scheidung eben den Wert X pro Kind, dann muss man sich eben noch überlegen, das ist dann dafür, dass man auf den Zugewinnausgleich verzichtet hat. Aber auch, dass man dann noch die Komponente Unterhalt mit berücksichtigt. Weil auch da erkläre ich immer wieder, selbst wenn du dann zum Beispiel eine gewisse Ausgleichszahlung bekommst, ein Vermögen, rechne dir das mal dann runter, wie lange du dann davon leben könntest. Weil oft ist in den Eheverträgen dann auch noch zusätzlich der Unterhalt ausgeschlossen, ja, weil man ja dann eben was bekommt. Aber es ist natürlich was anderes, ob ich ein Vermögen bekomme, das dann in mein Depot packen kann und das Geld dann für sich arbeitet, oder ob ich dann davon beispielsweise mein Leben bestreiten muss. Und wenn ich dann durch Kinder ausgestiegen bin, muss dir eben klar sein, dass du auch nicht wieder da anfängst, wahrscheinlich, wo du ausgestiegen bist. Ne? Du musst dann deine Miete zahlen, wenn das vorher in der Ehe gezahlt wurde. Das sind einfach wichtige Komponenten, dass man das noch berücksichtigt.
Mhm. Und was ist jetzt das Kurioseste, was du jemals in einen Ehevertrag reingeschrieben hast?
Das, was wir reingeschrieben haben, war ein sogenanntes Mummy-Makeover.
Quasi komplett OP nach dem Kinderkriegen.
Richtig, genau. Und dafür wurde auch ein Wert eingesetzt.
Mhm. Wer wollte das? Der Mann oder die Frau?
Nein, das wollte die Frau. Das wollte die Frau, nicht der Mann. Der Mann hat sich nicht eingeschrieben. Oh Gott. Nein. Sie wollte das, ihr war das ganz wichtig.
Sonst würde ich sagen Red Flag.
Absolut. Oh Gott. Und ich auch, dass ich das da reingeschrieben hätte dann. Nein, sie wollte das, ihr war das ganz, ganz wichtig. Dass das so nach dem Motto, ich gebe meinen Körper dafür her, das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber wir Frauen dürfen über unseren Körper selbst bestimmen. Und sie hat gesagt, nee, wenn ich jetzt 3 Kinder habe, dann möchte ich auch eben entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und das wurde tatsächlich ehevertraglich festgelegt, ja, mit Summen sogar.
Gibt es irgendwann den Moment, wo du dir wirklich denkst, das ist jetzt vielleicht gar nicht so romantisch, oder gibt es da für dich eigentlich keine Grenze?
Das ist nicht romantisch, das ist knallhart. Punkt. Ich habe früher auch manchmal gesagt, ja, das ist total romantisch, den Partner abzusichern. Das ist Bullshit, du sicherst am Ende dich ab. Ja, durch einen Ehevertrag sicherst du dich ab. So. Und du musst gucken, dass du irgendwie einen Kompromiss findest, weil es ist ja selten im Leben so, wenn man irgendwie in einer Beziehung ist, egal ob das eine Geschäftsbeziehung oder eine Liebesbeziehung ist, dass man selten seine eigenen Vorstellungen hundertprozentig durchbekommt. Das ist eine Illusion. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Aber dass du dann eben mit einem Kompromiss, oder dass du einen Kompromiss schließt, mit dem du leben kannst. So, das ist das. Deswegen sehe ich das gar nicht als romantisch an. Ich muss auch sagen, ich merke ja auch, wenn eben die Gespräche geführt werden über den Ehevertrag, das ist schon hart. Da muss man sich nichts vormachen, ja, weil du gehst wirklich ins Eingemachte, dann liegt dann irgendwann dieses Dokument vor. Du musst mit deinem Partner darüber sprechen, ja, was bedeutet das dann alles ganz konkret? Du musst vielleicht auch, wenn du einen Ehevertrag vorgelegt hast, zum Beispiel mit so einer Ausgleichszahlung, wie du sie gerade genannt hast, dann hinterher sagen, nö, eigentlich reicht mir das nicht. Wenn ich das mir jetzt hier gerade nochmal bei der Beratung angehört habe, da fehlt ja noch das und das und das. Und dann merkt man einfach, dass da, ja, jeder seine Interessen vertritt. Du brauchst Verständnis für den anderen, aber das ist nichts Romantisches. Also da stelle ich mir jetzt auch was Schöneres vor. Ich merke auch die Spannung. Ja, ich habe zum Beispiel auch einen Ehevertrag, da ist es so, ich warte eigentlich die ganze Zeit jetzt auf ein Feedback, dass wir zum Notar gehen können. Und ich bekomme jetzt seit längerem kein Feedback mehr. Und da muss halt auch noch ein bisschen was besprochen werden. Und deswegen, das hat auch nicht nur positive Aspekte. Das ist schon die Wahrheit.
Ich habe direkt 2 Fragen. Also das eine, was ich mir denke, ich kann mir vorstellen, dass man neben einer guten Anwältin vielleicht auch eine gute Therapeutin bräuchte in der Zeit. Und das andere ist darauf hingehend, hast du schon mal erlebt, dass sich Paare zerstritten haben aufgrund eines Ehevertrags und sich dann entschlossen haben, wirklich die Ehe nicht einzugehen, weil sie sich nicht einig werden konnten?
Ich habe erlebt, dass der Ehevertrag nicht geschlossen wurde,
sowohl
in die eine als auch in die andere Richtung. Und es wurde sowohl, also Ehevertrag, man wollte einen Ehevertrag, man konnte sich nicht einigen, man heiratet trotzdem, ja, das finde ich auch krass, muss einfach mal so zu formulieren. Und wenn du dann in dieser Dynamik drin bist, dann kann ich mich auch nicht davon freimachen zu denken, ich habe das Gefühl, wir sehen uns wieder.
Ja. Ja,
so, also das ist jetzt natürlich hart, aber das ist einfach so. Und dass der Ehevertrag oder dass der Ehevertrag dazu geführt hat, dass die Beziehung auseinandergeht, habe ich auch schon mitbekommen, ja.
Was würdest du denn Menschen raten, die nicht verheiratet sind? Also ich zum Beispiel bin seit 13 Jahren in einer festen Beziehung. Wir sind beide finanziell voneinander unabhängig und hatten beide noch nicht das Bedürfnis zu heiraten. Haben es aktuell auch nicht. Vielleicht ändert sich das irgendwann. Aber gibt es auch irgendeinen Grund, warum Paare, die keine Kinder haben, finanziell voneinander unabhängig sind, heiraten sollten? Außer wegen der Romantik und der schönen Feier.
Ja, wo du das gerade gesagt hast, noch mal einmal ganz kurz zurück. Ich habe tatsächlich eine Nachricht von einer Followerin mal bekommen, die mir berichtet hat, dass eine Hochzeit geplant war und sie dann ihre Freundin auf gewisse Punkte angesprochen hat, die ich in die Welt bringe. Und dass dann daraufhin die Hochzeit abgesagt wurde. Das habe ich sogar auch gepostet, weil danach kam auch, also anonym natürlich, danach kam nämlich auch die Gegenfrage, ob denn jetzt die Hochzeitsgäste, weil sie alle schon die Reisekosten bezahlt hatten oder sich Hotel gebucht hatten, wieder zurückbekommen können von dem Hochzeitspaar. Also ich glaube, das macht schon was, so generell Aufklärung oder das Bewusstsein einfach dafür. Was du mich gerade gefragt hast bezüglich Heiraten. Also ich glaube, oder ich bemerke auch immer mehr, dass Frauen, die finanziell unabhängig sind und keine Kinder haben, die sehen oft keinen Grund zum Heiraten. Ja, und ich glaube, die Diskussion, dass die Ehe nicht mehr zeitgemäß ist, ist auch mit den oder mit der tollen Biografie, die Frauen mittlerweile ja schreiben, auf jeden Fall eine Diskussion wert, so würde ich es mal sagen. Ja, und für den Fall des Todes wäre es natürlich besser, wenn ihr verheiratet wärt. Ja, da habt ihr einfach einen Freibetrag als Ehepaar, den ihr sonst nicht habt. Jetzt als nicht verheiratete habt ihr nur 20.000, wenn ihr Ehepaare seid 500.000 für den Fall des Todes.
Okay, wow,
ja,
das ist ein Unterschied.
Das ist ein Unterschied. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja gut, wenn ich jetzt sterbe, das ist mir jetzt egal, ob man Erbschaftssteuer zahlen muss. Ja, das ist zum Beispiel auch, wenn man jetzt Vermögen hin und her schieben möchte, beispielsweise, ne, dann ist das auch eine Möglichkeit, das als Ehepaar eben deutlich steueroptimiert zu machen. Ja. Ich denke, was man auf jeden Fall berücksichtigen sollte, wenn man nicht heiratet, dass man sich eben trotzdem absichert, wenn man beispielsweise eine gemeinsame Immobilie hat, ja, weil eben das Erbrecht hier ganz wichtig ist, dass man das berücksichtigt, wenn man keine Kinder hat, dass man nicht eine Immobilie hat und dann hinterher, wenn der andere Partner verstirbt, dann noch die Schwiegereltern quasi mit im Boot sitzen hat in der Immobilie. Das ist ganz wichtig, dass man sich da absichert. Oder auch, wenn man, dass man Patientenverfügung erstellt, sowas, glaube ich, ist einfach wirklich wichtig, dass man das berücksichtigt. Was ist nach wie vor ja immer noch so ein Punkt zum Heiraten? Oder nee, oder was spricht gegen das Heiraten nochmal? Das könnte ich jetzt auch sagen. Für euch zum Beispiel, wenn ihr jetzt als nicht verheiratetes Paar auseinandergeht, ihr wohnt wahrscheinlich zusammen, ja, aber dann darf jeder mitnehmen, was ihm gehört.
Ja.
Das darfst du als Ehepaar zum Beispiel nicht. Und wenn du jetzt sagst, okay, die ganze steuerliche Situation interessiert mich sowieso nicht, sondern einfach nur, wenn es vorbei ist, möchte ich gehen können, dann fährst du dann damit besser und das wäre dann auch ein Argument, nicht zu heiraten.
Das mit dem Todesfall, ich muss auch sagen, ich finde wenig so romantisch, als zu sagen, wenn ich mal nicht mehr da bin, dann will ich, dass es dir trotzdem finanziell gut geht.
Dass du nicht so viel Steuern zahlst, ja.
Ja.
Ja, deswegen denke ich nach wie vor, wenn Kinder in eine Beziehung kommen, das ist dann auch der Grund, warum sich ja dann viele dafür entscheiden. Oder weil man doch noch das romantische Bild hat, ne? Dass man sagt, ich möchte gerne in Weiß heiraten, ich möchte dieses Versprechen abgeben. Aber wenn man das nicht hat, ja, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, ich finde jetzt auch diesen erbrechtlichen Hintergrund jetzt nicht so weitreichend. Und du kannst ja auch durch einen Partnerschaftsvertrag, ne, du kannst ja solche Sachen wie mit einer gemeinsamen Immobilie, kannst du ja zum Beispiel das regeln. Du kannst ja auch sagen, der andere soll trotzdem alles erben, muss halt Erbschaftssteuer zahlen. Ne? Das ist ja auch möglich.
Ja, so. Ja. Ich habe Freunde, die sind mittlerweile schon wirklich sehr lange zusammen. Ich glaube, 25 Jahre, haben vor ungefähr 15 Jahren geheiratet. Und das fand ich sehr witzig, weil es war irgendwann kurz vor Weihnachten und er hat die Steuererklärung gemacht und dann sagt er, du, wenn wir dieses Jahr noch heiraten, dann kriegen wir Summe X an Steuern zurück. Und dann haben die Standesämter rund um München abtelefoniert und irgendwo außerhalb Münchens dann echt noch zwischen Weihnachten und Silvester geheiratet, um Steuern zurückzubekommen. Klingt wie viele unromantisch, sind immer noch zusammen, sind wahnsinnig glücklich. Und ich fand diese Geschichte irgendwie auch so witzig, so rational zu sagen, so, ja gut, dann, ich habe noch Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, passt, keine Termine, du auch nicht, ja, machen wir.
Das ist aber nichts Unübliches, also das machen viele, also wenn ich dann auch auf der Heiratsurkunde, die muss ich auch mal im Scheidungsantrag angeben. Und da steht dann natürlich auch das Datum drauf und es ist nicht unüblich, dass im Dezember geheiratet wird und auch ein Termin beim Standesamt, je nachdem bei welchem Standesamt man einen Termin haben will, sind die Termine zum Jahresende auf jeden Fall rar.
Mhm. Ja, spannend. Ich habe noch eine Frage an dich zum Thema Tradwife und Tradwife-Trend. Den hast du ja auch immer wieder aufgenommen. Wie ist deine Sicht darauf als Anwältin, als Scheidungsanwältin?
Als Scheidungsanwältin? Als Saskia denke ich mir nur, oh mein Gott, Katastrophe. Als Scheidungsanwältin würde ich sagen, ich hoffe, dass ihr einen Ehevertrag habt, aber ich mache mir ja keine Illusion. Ich weiß, dass es nicht so ist. Ich glaube, das ist gefährlich. Warum ist es gefährlich? Aus vielerlei Gründen. Erstens über die Tradwives, über die wir ja jetzt sprechen oder auch über die, die ich kommentiert habe. Das sind ja keine echten Tradwives, weil die verdienen ja Geld. Punkt. Ja, die machen uns was vor und den ganzen Frauen, die jetzt irgendwie mit zwei kleinen Kindern zu Hause sitzen, denken die, ach guck mal, ist gar nicht so schlimm, wenn ich erstmal ein bisschen koche und mich um die Kinder kümmere, Liebe wird es schon richten. Ja, das ist ganz gefährlich und ich finde es auch eine Doppelmoral, die ich mehr als fragwürdig finde. Wenn du jetzt wirklich dieses Bild oder dieses traditionelle Rollenbild leben willst, was ja vollkommen legitim ist. Wenn du sagst, hey, das ist das, worin ich aufgehe, ich möchte mit meinen Kindern das machen, wir können uns das finanziell leisten, go for it, ja, mach das. Aber sei dir einfach darüber im Klaren, dass du im Alter ein echtes Problem hast und jede dritte Ehe wird geschieden, ja. Natürlich wird der Versorgungsausgleich durchgeführt, wenn du jetzt zum Beispiel keinen Ehevertrag hast, nur mit dem Ehevertrag des Gesetzgebers verheiratet bist, ja. Aber das reicht ja auch meistens nicht. Und wenn du eben nicht eingezahlt hast, wenn du nicht geschaut hast, dass du privat vorsorgst, ja, dann hast du einfach ein Problem. Und bei Frauen zieht sich das ja durch. Also du steigst dann beispielsweise wegen der Kinder teilweise oder erstmal voll aus, ja, gehst in Mutterschutz, gehst danach in Elternzeit, du gehst dann in Teilzeit wieder zurückarbeiten. Du hast ja wirklich einen Rattenschwanz, den du hinter dir herziehst. Und das ist eben etwas, was du bedenken musst. Und ich glaube, da sind wir auch alle in der Eigenverantwortung, denn in den 60er Jahren war das etwas, da wurde gar nicht drüber gesprochen. Ja, aber heute, auch durch Social Media, kannst du dich davon ja gar nicht frei machen. Du kannst ja nicht so durchs Leben laufen und sagen, ach, Altersarmut habe ich noch nie gehört, weiß ich gar nicht, dass die weiblich ist. Das finde ich schon echt gefährlich und ich merke aber, ne, wie gesagt, in meiner Bubble, ich sage immer, in meiner Bubble merke ich, dass das definitiv da ist, dass den Frauen das bewusst ist. Und dass auch, wenn man sagt, ich möchte eine Zeit lang zu Hause bleiben, auch das ist das, was ich täglich erlebe. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nur Frauen habe, die alle sagen, sie gehen sofort wieder arbeiten. Es gibt aber auch viele, die wirklich bewusst sagen, ich möchte das, ich bin mir auch darüber im Klaren, dass ich einen Teil Opfer bringen muss, weil auch da die Wahrheit, eine komplette Kompensation aufzufangen, was du da eigentlich einbüßt, das ist, wo ist das möglich? In ganz wenigen Fällen, ja. Und das muss dir eben klar sein, das heißt, dieses Risiko ist bewusst gewählt. Deswegen, wenn du das machst, entscheidet euch dafür. Ich bin ein absolut liberaler Mensch, ja, aber die Tradwives, das ist einfach unglaublich.
Hast du schon mal erlebt, dass eine Frau sich scheiden lassen wollte und es finanziell nicht konnte, weil sie gemerkt hat, dass sie danach mit null Geld zu leben hat?
Ja, das ist jetzt nicht etwas, was nur einmal passiert, ne? Sondern das ist etwas, was leider, wirklich leider, ja, mir oder weniger täglich begegnet. Ja, sei es jetzt auf Social Media, das mir, da wird mir ganz viel auch beschrieben, aber auch in meinen Beratungen, also es gab auch schon Fälle, das muss ich auch ehrlicherweise sagen, ja, wo ich die Situation der Frau gesehen habe. Und es gibt ja auch immer unterschiedliche Gründe, warum will ich aus einer Ehe gehen. Aber mit drei kleinen Kindern, ja, zu sagen, oh ja, eine Scheidung ist jetzt das Letzte, was, das ist das Beste, was du brauchst. Dann ändert sich dein Leben komplett. Das stimmt eben auch nicht immer, ja. Und ich habe auch Mandanten oder jemanden in der Beratung gehabt, die sich dann hinterher bewusst dafür entschieden haben, eben nicht aus der Ehe auszusteigen. Das ist ja auch die Realität, ja. Natürlich gibt es auch Verfahrenskostenhilfe und keiner muss in einer unglücklichen Ehe bleiben. Das sage ich auch immer. Das ist auch das, wo wir viel offener darüber reden müssen, ja, wenn du unglücklich bist, wenn Gewalt stattfindet, ich finde es überhaupt gar keine Frage, ja. Mhm. Aber wenn du eben weißt, ich bin jetzt gerade in folgender Situation, wenn ich jetzt aussteige und dann auch noch mit einem schlechten Ehevertrag, dann habe ich wirklich hier drei kleine Kinder im Zweifel sitzen und auch wenn ich Betreuungsunterhalt auch bekommen würde, ist nur die Geburtstag des jüngsten Kindes trotzdem diese, ich sag mal, eine Scheidung, das, was da auf dich wartet, das musst du auch erstmal emotional stemmen, ja. Und deswegen, finanzielle Freiheit ist das, was dir immer die Möglichkeit gibt, gehen zu können. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich das eben vor Augen hat.
Ich finde, es fängt ja auch schon vor der Ehe an. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich mit meinem Partner, ich glaube, erst nach 6 oder 7 Jahren zusammengezogen bin. Erst als ich wusste, wenn wir zusammenziehen und das funktioniert nicht, dann bin ich in der Lage, mir eine mindestens gleichwertige Wohnung alleine zu mieten, ohne dass ich außerhalb Münchens wohnen muss oder dass ich auf 25 Quadratmetern wohnen muss, dass ich dann die finanziellen Möglichkeiten habe. Und erst als ich dann meinen Jobwechsel hatte und gesehen habe, okay, jetzt wird's finanziell gehen, ich könnte mir auch alleine eine Wohnung in München dann leisten, dann erst sind wir zusammengezogen. Und ich muss sagen, ich war auch sehr froh, dass da auch das Verständnis dafür da war, auch zu sehen, okay, ich denke halt auch schon weiter, wenn es mal doch in die Brüche gehen, weil natürlich immer für immer zusammen sein, aber ich finde es mal so wichtig, sich zu überlegen, was, wenn nicht? Was ist so ein Worst Case und bin ich da abgesichert? Und ich finde, und dann kann man auch halt alles andere viel mehr genießen. Und man weiß, man kann halt auch gehen.
Absolut. Wieder die Freiheit gehen zu können, die ist unbezahlbar. Und ich glaube, da müssen wir einfach noch viel, viel mehr auch empowern und durch auch unsere gesellschaftlichen Strukturen, ja, auch durch die Rolle von uns Frauen, ja auch die Mutterrolle, glaube ich, ist das jetzt nicht immer so umsetzbar in der Praxis. Ja, das ist auch die Realität. Ne? Ich sag mal, wir können in Idealen denken, aber wir müssen ja mit dem leben, was wir so vor uns finden. Ja, und das ist einfach mal Fakt, dass Frauen diejenigen sind, die sich mehr kümmern, die aus dem Beruf aussteigen, die dann eben doch finanzielle Einbußen hinnehmen. Und auch wenn sie sagen, ja, ich weiß, mir ist das alles bewusst, aber in einer intakten Beziehung, wo eigentlich alles schön ist, ist es natürlich super schwierig, dann quasi dieses Worst-Case-Szenario an erste Stelle zu setzen. Das ist auch unrealistisch. So, deswegen glaube ich, durch dieses Empowernde oder auch Frauen dazu zu animieren, hey, guck, dass du immer irgendwie selbstständig bist, ja. Und wenn du eben sagst, guck mal zu, ich brauche einfach dafür eine Kompensation, ja, das ist ja auch etwas, da wird ihr auch oft Frauen vorgeworfen, wenn sie dann Ausgleich für Care-Arbeit haben möchte, dass sie dann doch nicht unabhängig sind. Mhm. Doch seid ihr, weil ihr fordert das ein, was euch unabhängig macht. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass wir da ja noch viel, viel mehr so in die Welt bringen.
Ja, ich finde es auch wichtig, dass du das machst und da auch so offen drüber aufklärst und eben das Thema auch mit Leichtigkeit behandelst. Als letzte Frage würde mich aber interessieren, hat sich dein Blick auf die Liebe verändert, seitdem du diesen Job machst?
Ich bin ein sehr realistischer Mensch. Ich würde niemals sagen, dass es mir nicht passiert. Ich weiß, dass jede dritte Ehe geschieden wird. Das ist auch etwas davon, das darf wirklich keiner denken. Ja, da, ich sag mal, man hat halt einfach Pferde kotzen sehen. Punkt. Ja. So, und deswegen habe ich schon immer einen realistischen Blick auf die Liebe. Gleichzeitig war auch eine sehr lange Beziehung. Ja. Und Ehe 18 Jahre. Und ich glaube einfach, was mein Blick geändert hat tatsächlich ist, dass ich sage, nur wenn du den anderen so lässt, wie er ist, also wirklich, dann glaube ich, hat das wirklich Potenzial für immer zu halten. Das ist das, was ich auch jeden Tag sehe. Also dieses Verstellen für den anderen, ja, auf etwas darzustellen, was man vielleicht eigentlich gar nicht ist. Macken von einem anderen auszuhalten, die man eigentlich gar nicht ertragen kann, das ist absolut, absolut Horror. Ja, und da merke ich ganz klar, da vergeht Liebe, da verändert sich auch Liebe, ja, und Liebe und Beziehung ist dann auch nochmal was anderes. Und deswegen macht euch einfach ganz klar, Liebe kann sich verändern, darf sich verändern, kann aber eben auch enden.
Vielen Dank für diesen ja realistischen Blick auf das Thema und auch, dass du uns mal so ein paar Fälle gezeigt hast. Ich finde es auch vor allem wichtig, dass man sich auch als Frau traut, dieses Thema anzusprechen und sich da auch rechtzeitig drum kümmert. Denn man weiß ja auch nie, wie verändert sich mein eigener Lebensweg. Sei es, dass ich mich entscheide, zu Hause zu bleiben, Kinder zu haben oder auch das Beispiel, was du genannt hast. Vielleicht ist ja auch die Frau diejenige, die irgendwann mal Vermögen aufbaut.
Ja.
Und dass ich abgesichert oder sogar beides.
Genau. Und vielleicht auch da nochmal, ja, nicht nur das, sondern auch das Leben kann wirklich dir ja böse reinspielen. Ich habe zum Beispiel auch eine ganz, ganz tolle Mandantin, die hatte einen super Job, ja. Da ist aber dann hinterher eine Krankheit des geborenen Kindes dazwischen gekommen, dass sie eben nicht mehr zurück in ihren Job kann, ja. Und deswegen sage ich einfach, guckt da wirklich ehrlich hin, sucht euch einen Partner aus, mit dem ihr über solche Sachen sprechen könnt. Und am Ende denkt daran, ihr müsst immer mit uns selbst durchs Leben gehen. Ja, das ist das, was zählt am Ende. Wie gesagt, ne, du willst gehen, du willst auch wieder in so einer schönen Wohnung wohnen. Und da seid einfach ehrlich und realistisch.
Ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank für deine Tipps und dass du so viele, ja, echt Geschichten mit uns geteilt hast.
Vielen Dank, es war sehr, sehr schön.
Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt auch so viele spannende und wichtige Erkenntnisse gehabt wie ich. Und ich habe gelernt, ein Ehevertrag ist alles andere als romantisch, sondern es ist wichtig, gerade für uns Frauen, da auch mal realistisch an die Sache heranzugehen. Und bevor ihr jetzt abschaltet, noch ein ganz wichtiger Hinweis. Am 22. November veranstalten wir unseren ersten Fortunalista Summit in München. Wir haben einen ganzen Tag vollgepackt mit ganz tollen Speakern und Speakerinnen. Von Magdalena Rogel, die über das Thema Imposter-Syndrom spricht, was gerade vielleicht auch viele Frauen im Bereich Finanzen kennen, bis hin zu den beiden Chefredakteurinnen der Freundin Anke Helle, Mattia Mögel, aber auch Finanzexperten wie Christian Röhl oder Dr. Gerd Kommer sind dabei. Das Programm ist noch nicht alles. Wir haben am Ende auch noch eine Award-Verleihung. Ihr dürft euch immer noch bewerben unter fortunalista.de/award, denn wir suchen 3 Frauen mit spannenden und wichtigen und auch inspirierenden Geschichten. Dafür müsst ihr keine große Reichweite haben, sondern wichtig ist, dass ihr etwas bewegt. Ihr könnt euch in 3 Kategorien bewerben: Impact, Inspire und Invest. Alle Infos dazu findet ihr auch auf der Webseite. Und am Ende haben wir auch noch genug Zeit für Netzwerken, Get Together. Es gibt den ganzen Tag Essen und Drinks. Und wer möchte, kann sich auch in einer von 2 Beauty Lounges von Jack's Beauty Line verwöhnen lassen. Also seid unbedingt dabei. 22. November in München. Es gibt noch Tickets unter fortunalista.de/summit. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in München sehen und einen gemeinsamen tollen Tag und auch Abend miteinander verbringen können.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.